Guten Abend aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, 7:45. Es ist Zeit für Derma at Home. Heute sind wir wieder zu zweit im Studio, Uli Mrowitz und meine Wenigkeit Sascha Gerdes. Und unser Thema heute ist Neues aus dem NRF. Es geht um topische Therapien. Im Hintergrund sehen Sie schon die Vorschau für den nächsten Monat, aber das kommt nachher nochmal. Da wird Uli nämlich dran sein. Aber heute geht es um topische Therapien und wir freuen uns sehr, dass wir jemanden aus dem NRF dabei haben, nämlich Petra Staubach-Renz aus Mainz ist heute dabei und wird gleich uns sozusagen aus erster Hand etwas zur Neuerung aus dem NRF erzählen. Wie bekannt werden wir das natürlich erstmal einleiten durch einen kurzen Faktencheck, den wird Uli Mrowitz heute uns geben. Aber bevor ich an Uli gleich übergebe, möchte ich natürlich nochmal darauf hinweisen, viele von Ihnen sind ja regelmäßig dabei, vielleicht ein paar neue KollegInnen, aber auch, dass dieses Format natürlich für Sie ist und Sie auch Ihre Fragen stellen können heute wieder in der moderierten Diskussion oder wenn Sie sich im vollen Format nicht trauen, dann in unserer Speakers Corner nach 21 Uhr und dafür nutzen Sie bitte die Chatfunktion, die Sprechblase unten in der Ecke und geben auch Ihren Namen gerne an, damit wir Sie auch mit Namen ansprechen können. So, und das soll schon die kurze Einleitung gewesen sein. Ich würde gleich an dich übergeben, Uli, dass du einmal den Faktencheck zur topischen Therapie machst, bevor wir nach Mainz weiterschalten.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite, liebe KollegInnen. Ich habe gemerkt, wir lächeln heute vielleicht etwas mehr. Das liegt nicht am trüben Wetter draußen. Sie sehen auch im Hintergrund die vielen Wolken. Es regnet hier dauernd. Und im Studio war schon eine ganz nette, witzige, lockere Atmosphäre heute. Vielleicht dem Wetter geschuldet und daher vielleicht auch das letzte Slide zuerst, mal ganz andersrum, Derma at Home, aber wir fangen jetzt mit dem Faktencheck an. Und das Thema topische Therapie taucht immer wieder auf. Wir sehen das hier in einer jährlich wiederholten Darstellung aus dem der deutschen Dermatologie, muss ich korrekterweise sagen. Und da sehen Sie hier ganz am Anfang steht die Hautpflege. Und dann natürlich auch die Therapien, ganz besonders die topischen Therapien, weil natürlich sie in der Dermatologie einen enormen Stellenwert haben. Leider ist es aber so, trotz eigentlich immer wieder Fortbildung, auch immer wieder der Anfrage, dass viele Dermatotherapien längst nicht so sein sollten, wie wir das uns wünschen würden. Und ich bin jetzt mal ganz brutal und habe Ihnen mal aus dem Februar 2024 eine Rezeptur mitgebracht, die einer meiner Patienten mir vorgelegt hat, für eine chronische Entzündungserkrankung. Und wenn Sie sehen, eine Mischung aus Steinkohle, einem Klasse 3 Kortikoid plus 5% Harnstoff, dann kann das nicht hinhauen. Harnstoff bei chronischer Entzündung schon mal verboten. Steinkohlenteer, Negativmonografie sollte man eigentlich nicht verwenden. Und eigentlich sollte das Betamethason-Valerat alleine hier wirksam sein. Und dann muss man sicherlich auch nicht eine Rezeptur machen, sondern es gibt viele generische Fertigpräparate, die das auch preisgünstig verordnen lassen. Also diese Rezeptur hat mir wieder gezeigt, es besteht hoher Bedarf an Fortbildung und deshalb haben wir natürlich heute auch diese Fortbildung in unser Programm aufgenommen. Worum geht es? Es geht darum, dass Sie eigentlich nach den vorhandenen Regeln, zum Beispiel nur eine zu nennen, die Apothekenbetriebsordnung, die den Apotheker verpflichtet, bei jedem Rezept, was eine Rezeptur beinhaltet, eine sogenannte Plausibilitätsprüfung zu machen. Und nur wenn diese Rezeptur die besteht, dann darf er sie anrühren. Sonst muss er sie eigentlich zurückweisen. Diese Plausibilitätsbetrachtung bestehen alle sogenannten Magistralrezepturen, die also qualitätsgeprüft sind. Und dazu wird Frau Professor Staubach uns gleich natürlich im Detail berichten, alles was im NRF hinterlegt ist. Aber eine Plausibilitätsbetrachtung geht relativ selten durch, wenn es eine Individual- oder eine Rezepturerfindung ist. Und das ist eben der ganz große Unterschied zu der eben auch gezeigten, die sollten eigentlich nicht mehr verordnet werden. Warum machen Apothekerinnen und Apotheker das nicht ganz konsequent. Nun, weil sie natürlich fürchten, dass der Hautarzt zwei Stockwerke über der Apotheke dann sauer ist und die Patienten woanders hinschickt. Das kann jeder verstehen, aber eigentlich sollte das nicht sein. Das NRF, das neue Rezepturformularium, ist eine hervorragende Sammlung qualitätsgeprüfter Rezepturen. Und es enthält auch immer wieder neue. Sie werden ständig aktualisiert. Und neben den Quellen, die Frau Staubach Ihnen zeigen wird, können Sie die Rezepturen auch manchmal einfach googeln. Viele finden Sie dann. Sie finden vor allen Dingen die wichtige Nummer und dann können Sie ganz schnell auch rezeptieren. Das war's schon von meiner Seite als Einführung. Ich glaube, ich habe Ihnen verständlich machen können, warum uns das Thema so am Herzen liegt und warum wir auch hier ganz bewusst auf das NRF verweisen als eine super Quelle für Magistralrezepturen. Und damit übergebe ich an Frau Professor Staubach aus Mainz. Liebe Petra, bist du da? Kannst du uns hören?
Beides. Ich bin da und ich kann euch hören.
Noch viel besser. Herzlich willkommen zum wiederholten Mal bei Derma at Home. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und du wirst ja gleich auf deinem ersten Begrüßungsbild zeigen, warum du auch da bist. Weil nämlich Frau Professor Staubach sozusagen die dermatologische Leitfigur der Magistralrezeptur ist. Und damit viel Spaß Ihnen allen. Und liebe Petra, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für das Interesse zu diesem Thema. Und Herr Rowitz hat wirklich schon angekündigt, wir werden weltweit so ein bisschen beneidet um das, was wir in Deutschland haben mit diesen Rezepturen, mit diesen geprüften Rezepturen. Und ich würde Sie gerne so ein bisschen mitnehmen in die Welt der Rezepturen und auch in die Welt, was wir alles können mit diesen Rezepturen, wenn keine Fertigarzneimittel vorhanden sind. Und das ist immer das Wichtigste. Sobald ein Fertigarzneimittel vorhanden ist, sollte man dieses auch verordnen. So, ich gehe mal weiter. Das sind meine Interessenskonflikte, aber Sie können sich vorstellen, die Rezepturen, da sind heute keine Interessenskonflikte. Aber auch die Rezepturen streiken und vielleicht hat es der ein oder andere schon gehört, seit Anfang des Jahres, wir haben das zufällig erfahren, haben die Rezepturen oder wurde die Taxe gekündigt, nach der die Rezepturen berechnet werden. Wir haben damit gerechnet oder gehofft, da wir auch eng mit den Apothekerverbänden zusammenarbeiten, dass dies nicht so lange andauern würde. Aber bis jetzt, und ich habe mich gestern nochmal danach erkundigt, ist dieser Streik noch anhaltend. Das heißt, theoretisch kann jetzt jede Apotheke, je nachdem, wie sie die Wirkstoffe oder Hilfsstoffe einkauft, andere Rezepturpreise nehmen. 95% der Apotheken tun dies nicht. Die halten sich an ihre ehemaligen Preise. Es gibt immer welche, die es dann doch tun. Also wenn sowas ist, dass sie sich wundern über Preise oder sonst was, Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich hatte am Anfang auch meines Vortrages schon die E-Mail-Adresse. Ich bin aber auch in Mainz auf der Homepage zu sehen. Welche Kriterien sollten nun Topika grundsätzlich erfüllen, nachdem wir so hohe Kriterien für unsere Fertigarzneimittel, vorwiegend auch für die Systemtherapeutika haben, sollten wir das aber bei Topika eigentlich auch fordern. Und wir wollen genauso eine schnelle Wirksamkeit, das Medikament soll sicher sein, es soll auch, wenn möglich, lange anhalten. Ich werde auf einzelne Punkte eingehen und auf den Patienten abgestimmt. Und ich nenne es gerne auch personalisierte Medizin. Ich frage auch oft nach, ob der Patient schon einmal eine Rezeptur erhalten hat, also ein Medikament, das für ihn speziell hergestellt wurde. Und also das ist mit sehr viel, gerade bei chronisch Erkrankten, mit sehr viel Empathie verbunden, dass die Patienten das sehr, sehr gerne annehmen. Übrigens, wer sich dafür interessiert, wir haben auch in der Mainzer Hautklinik, ich bin dort für die Lehre auch verantwortlich, einen extra Galenikurs und die Studenten, also bevor sie sich für die Derma entschieden haben, können da diesen Galenikurs besuchen, der immer sehr, sehr gut ankommt, ist auch in anderen Häusern mittlerweile üblich. Wir müssen darauf achten, dass die Adhärenz stimmt, also das, was wir verordnen, sollte von der Haptik, vom Geruch, von der Zusammensetzung her passen. Und natürlich manchmal ist auch die Prävention gefordert. Stichwort Basistherapeutika, Das wird heute nicht Schwerpunkt sein, aber da müssen wir auch auf die geeigneten Topika achten. Worauf wird bei der Grundlage geachtet? Also wir haben ja einmal die Wirkstoffe, über die wir ja sehr gut meist informiert sind. Wir wissen, welche Wirkstoffe wir für welche Erkrankung, für welchen Zustand der Erkrankung benötigen. Aber bei den Grundlagen ist es oft nicht so übersichtlich. Und wichtig ist, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass diese Grundlagen eben auch über die Bioverfügbarkeit den therapeutischen Effekt mit beeinflussen. Das hört sich jetzt alle so theoretisch an, aber einfach sich im Hinterkopf behalten, Pharmakokinetik bewirkt den Wirkstoff oder kann auf den Wirkstoff einen Einfluss haben und es wird die Wirksamkeit dadurch beeinflusst, wie der Wirkstoff praktisch in die Haut eindringen kann. Die Grundlage hat also neben der Vehikelfunktion, also das Tragen des Wirkstoffes, hat sie auch eine eigene. Und bei dem ein oder anderen Medikament, wenn wir über Placebo sprechen, wissen wir auch, wenn wir placebo-kontrollierte Studien durchführen mit Topika, dass die Grundlage alleine schon, wenn es eine sehr gute Grundlage ist, ein Drittel der Wirksamkeit ausmachen kann. Die Beschaffenheit der Grundlage bestimmt wesentlich die Anwendungseigenschaften und die Adhärenz, Stichwort Haptik, Stichwort, wie fühlt sich das Ganze an, wie zieht es ein, was mache ich bei einer behaarten Haut, was mache ich bei den Intertriginase und. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Verordnung. Und bei Dermokosmetika ist es so, dass wir mittlerweile auch diese in Rezepturgrundlagen verwenden dürfen. Das heißt, wenn Sie jetzt von einer Dermokosmetikfirma eine solche Rezepturenfibel ausgehändigt bekommen und einige Dermokosmetiker machen das ja, dass sie sagen, wenn Sie dieses Grundlage nehmen, also dieses Dermokosmetikum, können Sie die in die Wirkstoffe einmischen. Es gibt da so eine Fibel zu jeder Firma. Und wenn das Ihnen ausgehändigt wird, dann ist das auf Plausibilität überprüft. Wir haben dafür gesorgt, dass die Firmen selbst dafür verantwortlich sind und dann können sie das auch bedenkenlos rezeptieren. Denn normalerweise darf eine Apotheke, und Uli hat es eben schon erwähnt, nur dann etwas herstellen, wenn die Wirkstoffe und auch die Hilfsstoffe alle eine Arzneibuchqualität oder zumindest eine vergleichbare Arzneibuchqualität haben. Und bei diesen Dermokosmetika ist dies der Fall, die dann auf diesen Fibeln, Rezepturenfibeln ausgehändigt werden. Also wichtig ist zu wissen, wenn eine Firma kommt mit diesen plausibilitätsgeprüften Rezepturen, dann können Sie diese auch auf Rezept verordnen, rot oder blau, je nachdem, ob es ein verschreibungspflichtiges Inhaltsstoff hat oder nicht. Der Nachteil des NRFs, wir kommen ja gleich zum NRF, ist eben, dass manchmal die Grundlagen so ein bisschen schwächeln. Das sind gute Grundlagen, aber wir haben heute einen höheren Anspruch an Grundlagen und die Dermokosmetika bedienen manchmal diese Anforderungen besser. Wo sind jetzt diese Quellen für die Magistralrezepturen, also für diese, die auf Plausibilität überprüft sind? Das sind einmal die Dermokosmetika, die ich schon nannte, aber natürlich dann auch unsere Arzneibücher, wo wir das nachlesen können, aber auch dieses NRF, abgekürzt Neues Rezepturformularium mit über 300 Rezepturen, nicht nur in der Dermatologie, sondern in allen Fachgebieten. Und nebenbei gibt es auch noch in den Niederlanden so eine Rezepturensammlung und ADKA heißt der Verbund der deutschen Krankenhausapotheker. Die haben manchmal auch solche Herstellungsvorschriften, die auf Plausibilität überprüft sind. Auch noch pharmazeutische Hersteller von Rezepturen, zum Beispiel Ichthyol Pharma oder Zelo, das sind die, die die Wirkstoffe auch herstellen, die bieten manchmal auch solche Rezepturenfibeln an. Ich werde auch einige Beispiele davon nennen, neben dem NRF, was ja für uns alle am bekanntesten ist. All das wird immer überprüft und jede Firma, jeder Hersteller ist selbst für diese Qualität der Rezepturen verantwortlich. Und ein Satz noch zu Ihren Individualrezepturen. Ich glaube, die haben ja alle in der Schublade von Vorgängern oder vielleicht auch irgendwo gelesen oder gesehen oder als gut empfunden. Vielleicht gibt es die eine oder andere Rezeptur, die wir noch gar nicht kennen, die aber wirklich so gut ist und die Sie auch nicht nicht loslassen wollen. Sie können mir die gerne auch schicken oder ans NRF schicken. Wir arbeiten, also ich und Herr Höger als Kinderdermatologe und ich als Dermatologin sind in diesem Verband des NRFs mit eingeladen. Wir treffen uns mehrfach im Jahr und können dann neue Rezepturvorschläge machen, die dann auch irgendwann ins NRF aufgenommen werden. Oder wenn es schon vergleichbare NRF-Rezepturen gibt, dann würde man ihnen die Rückmeldung geben, die Rezeptur ist gut, aber eigentlich gibt es die schon vergleichbar auf Plausibilität überprüft und dann könnten sie diese Rezeptur übernehmen oder wir kriegen eine neue Rezeptur für alle. Das wäre auch schön. So sieht das ganze NRF aus. Wir nennen das Kitteltaschenformat. Ist jetzt mittlerweile die 10. überarbeitete Auflage und jedes Jahr oder jedes zweite Jahr gibt es eine neue Version. Das ist es in Hardcopy, aber mittlerweile, ich werde Ihnen das am Ende zeigen, können Sie das auch selbst herunterladen mit einem bestimmten Code, sodass Sie auch elektronisch auf diese Rezepturen zurückgreifen können. Was mir noch wichtig ist, ist, wir haben uns auch lange Gedanken gemacht, ob man vielleicht zu der Rezeptur auch jeweils so eine Anwendungsempfehlung gibt, wo der Patient genau erläutert, welche Rezeptur oder welches Topikum an welcher Stelle, wie er es anwenden soll und wie oft und nicht zu vergessen auch wie lange, weil es gibt Untersuchungen, dass unser Patient, unsere Patientin oft überfordert ist, wenn wir sagen, einfach so lange wie nötig. Also so ein paar Grundlagen einfach mit aufschreiben, ein paar individualisierte, das hilft dem Patienten. Und auch darauf sind wir ja so ein bisschen stolz auch. Wir haben dieses NRF weiterentwickelt, weil wir auch merken, dass nicht jeder der Rezepturspezialist ist und sie müssen auch nicht jede Rezeptur von der Haptik her, von der ganzen Zusammensetzung her kennen. Wir haben jetzt uns angewöhnt und auch in Druck gegeben, dass jede Rezeptur ein Piktogramm enthält. Ich bin ein Fan von Piktogrammen. Und an diesem Piktogramm erkennen Sie, jetzt das obere Piktogramm, was Sie sehen, ist ja rot umrandet und orange in der Mitte bedeutet, da ist Fettanteil, blau ist Wasseranteil und wenn manchmal noch so was Gräuliches da ist, dann ist es ein Feststoff, wie zum Beispiel bei Zinkpaste, wo wir so ein Pulver mit drin haben. Wenn es orange umrandet ist, ist es mehr lipophil, also lipophil bedeutet ja fettreich, mehr für die ganz trockene Haut. Wenn es blau umrandet ist, ist es mehr hydrophil, mehr für die akute Entzündung, mehr für die mehr fettende Haut auch. Oder eben bei akuten Maßnahmen, dann sollte man nicht zu fett arbeiten. Und neben jedem Piktogramm, neben jeder Rezeptur, Entschuldigung, ist ein solches Piktogramm versehen, sodass Sie, wenn Sie wissen, ich will den und den Wirkstoff, suchen Sie im Alphabet in dieser Rezepturenliste nach Ihrem gewünschten Wirkstoff, können dann sehen, welche Rezepturen hier angeboten werden und erkennen für den Zustand Ihres Patienten genau die richtige Wahl der Grundlage dann auch. Und diese Rezeptur können Sie dann verordnen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen erklärt. Die Rezepturen haben alle eine Nummer und Sie brauchen nur die Nummer aufzuschreiben mit der Überschrift natürlich der Rezeptur und die Apotheke weiß sofort, welche Rezeptur gemeint ist. Alle Apotheken müssen dieses NRF vorrätig haben. Es ist ein achtbändiges Bücherwerk, wo alle Rezepturen im Detail auch aufgeführt sind, sodass Sie wirklich sicher sein können, dass diese Rezeptur so hergestellt wird, wie Sie die sich auch wünschen. Und ich habe hier noch so eine Besonderheit angegeben, das ist jetzt eine Individualrezeptur, stimmt nicht ganz, es ist auch eine Rezeptur, die im NRF ist, aber Sie werden sagen, jetzt hat sie doch gerade erzählt, jede Rezeptur hat eine NRF-Nummer, das ist hier nicht, weil die ist ganz neu und sobald die ganz neu sind, kriegen die erst in der nächsten Version ihre Nummer. Und das heißt, Sie können bei der 11. Auflage, können Sie damit rechnen, dass da auch eine Nummer hinten dran steht. Aber was mir wichtig ist, Sie sehen hier modernes Corticosteroid, Mometason Furoat, in Zinkliniment. Zinkliniment ist so eine Bodylotion, nenne ich es jetzt mal, also eine Lotio, wo wenig Zink eingearbeitet ist, was wir ganz gut in die zum Beispiel Intertrigines nehmen können, bei einer Psoriasis inversa als Beispiel oder auch bei Dingen anwenden, wo was erosiv ist und stark entzündet. Und dieses Ausrufezeichen, das ist mir ganz wichtig, das extra zu erwähnen. Jeder Wirkstoff hat eine Maximalkonzentration. Die muss man nicht im Kopf haben, das steht auch in dem NRF-Buch drin. Bei Fertigarzneimitteln ist das uns vorgegeben. Aber hier bei den Rezepturen müssen wir darauf achten, dass wir die Höchstkonzentration nicht überschreiten. Und die ist bei Mometason vor Ort eigentlich 0,1%. Jetzt gibt es Situationen, wo wir sagen, wir möchten es aber höher dosieren. Ich zeige Ihnen auch nachher noch andere Beispiele aus bestimmten Gründen. Hier könnte ich mir vorstellen, auch mal beim Necrobiosis lipoidica, dass man einfach für bestimmte Areale höhere Prozente benötigt. Und dann machen Sie hinter die Konzentration, die ja höher als die Höchstkonzentration ist, ein Ausrufezeichen. Dann weiß der Apotheker genau, das ist bewusst gewählt und muss nicht hinterfragen, muss nicht die Rezeptur ablehnen oder muss sie nicht anrufen. Also diese Kennzeichnung bedeutet wissenschaftlich gewählte Über- oder Unterdosierung. Können Sie machen, ist Ihre Entscheidung, der Apotheker darf das dann auch herstellen. Ohne das Ausrufezeichen muss er es ablehnen. Gut. Ganz kurz noch zu einer weiteren theoretischen Sache. Wann ist eine Rezeptur umstritten? Ja, wenn ein vergleichbares Fertigarzneimittel da ist, dann auch wenn die Konzentrationen nicht stimmen. Ich habe alles schon erwähnt, wenn das Konzept nicht ersichtlich ist und wenn keine Arzneibuchqualität vorliegt, auch wenn bedenkliche Dinge hergestellt werden, die obsolet sind mittlerweile oder einfach bedenklich und natürlich, ich habe das selbst bei uns schon in der Klinik erlebt, dass im Nachtdienst eine Rezeptur verordnet wird für einen akuten Hautzustand. Ich glaube, das versteht sich von selbst, dass keine Apotheke jetzt im Nachtdienst eine Rezeptur herstellen wird. Und natürlich auch bei kleinsten Mengen, wenn die Verordnungsmenge und der Aufwand gar nicht übereinstimmt. Das sollte dann verhindert werden. Wann ist eine Rezeptur zu verordnen? Und jetzt geht's in die Praxis. Wenn kein Fertigarzneimittel zur Verfügung steht, jetzt werden Sie sagen, Mensch, es gibt so viel Arzneimittel, gibt doch für alles eine Rezeptur. Nein, gibt es nicht. Und zwar einmal, wenn neue Erkenntnisse da sind, die einfach noch nicht in Fertigarzneimittel eingeflossen sind. Wenn es zum Beispiel auch eine seltene Erkrankung ist, zeige Ihnen Beispiele, instabile Wirkstoffe oder besondere Galenik gefordert ist, besondere Lokalisationen behandelt werden sollen und natürlich, wenn die Konzentration einfach nicht so ist. Denken Sie an die Kinderdermatologie, wir haben immer nur für Erwachsene die Konzentrationen und es sollte nicht so sein, dass Sie eine Prednika Bartcreme einfach mit 50% herunter verdünnen, um dann eine Kinderkonzentration zu bekommen. Also da bitte Rezepturen verordnen. Und ich nehme auch sehr gerne in der Gerontodermatologie, gerade dann, wenn ich immunsupprimierte Patienten habe oder Diabetiker, dann nehme ich gerne niedrigere Konzentrationen, manchmal also die Kinderkonzentrationen, um hier die Haut einfach gut zu versorgen. Kombination mehrerer Wirkstoffe, nur in Ausnahmefällen, auch hier werde ich Ihnen Beispiele zeigen. Und natürlich, wenn ich große Mengen möchte, wir in der Krankenhausapotheke benötigen manchmal 1000 Gramm Dosen und das bekommen Sie in keinem Fertigarzneimittel, also auch da Rezepturen. Ich habe Ihnen hier so eine Übersicht zusammengestellt, wo es definitiv keine Fertigarzneimittel gibt, zum Beispiel bei PUVA, Therapien gibt es nicht mehr als Fertigarzneimittel. Hier ist eine Rezeptur entweder zum Baden oder zum Cremen, die rezeptiert werden kann. Oder auch so ein altes Hausmittel, was aber auch auf Plausibilität überprüft, ist Chloralhydrat mit Menthol und Kampfer bei starkem Pruritus, beim Alterspruritus oder auch der Prurigo, die ja sehr, sehr stark Juckreiz vermittelt. Wir haben jetzt gute Biologika, aber beim einen oder anderen benötigen wir wirklich additiv oder auch alleine diese Rezeptur, die wirklich sehr wirksam ist, aber nur nicht für Kinder geeignet, nur für die älteren Herrschaften, vorwiegend beim Prurigo-Ekzem oder auch mal bei der Psoriasis könnte man sich das auch vorstellen. Dann gibt es auch mal orale Säfte, Prednisolon, will ich heute nicht so drauf eingehen, aber das war so ein Wunsch damals von mir. weil es die Fertigarzneimittel für unsere Notfallsets einfach nicht in den Konzentrationen gibt mit Cortison, was wir benötigen bei schwersten Anaphylaxie-Patienten. Wir sollten über 100 Milligramm Prednisolon-Äquivalent verordnen und die meisten Fertigarzneimittel haben 90, 95 Milligramm und in diesem Prednisolonsaft mit 0,5% hätten Sie in 100 Milliliter 500 Milligramm Prednisolon-Äquivalent. Ich verordne oft die 50 Milliliter Flasche, weil ich es ja klein halten will, ist ein Notfallset. Und da ist dann 250 Milligramm Prednisolon-Äquivalent drin. Bei all unseren Mastozytose-Patienten, bei Bienen-Wespen-Gift-Allergikern oder auch bei schweren Erdnuss- oder sonst Anaphylaxie-gefährdeten Patienten. Dann haben wir halbfeste Fertigpräparate. Einige von uns finden ja immer noch das Selen ganz gut, hat auch vielleicht da und dort auch die Berechtigung. Oder eben, Sie hatten es eben schon gehört, Steinkohlenteer ist in Verruf geraten, ist auch gar nicht mehr haltbar, nicht mehr lieferbar in Deutschland. Deswegen habe ich es auch in Klammer genommen. Ich denke, das ist eine Rezeptur, die dann demnächst auch herausgenommen werden wird, es sei denn, wir bekommen andere Informationen. Instabile Wirkstoffe, da will ich Ihnen ein Beispiel nennen, neben Capsaicin, was wir auch manchmal verwenden, die tranolhaltige Topika. Und Sie sehen hier verschiedene Rezepturen, die wir manchmal bei der Psoriasis-Therapie topisch noch verwenden, meist im stationären oder tagesklinischen Setting, können Sie sogar mit Salicylsäure kombinieren, wo eigentlich mehr dazu die Wirksamkeit so ein bisschen unterstützen soll, benötigt man eigentlich nicht in dem Zusammenhang. Aber es gibt zum Beispiel auch eine weiche Ditranol-Zink-Paste, die bewirkt, dass das Ditranol bei Patienten, die sehr schnell sehr reizbar sind, einfach eine bessere Verträglichkeit haben. Wir verwenden es auch manchmal noch bei der Alopecia areata bei Kindern. Oder es gibt diese eine Rezeptur, die Sie unten sehen, Warzensalbe, wo wir bei diesen planen Warzen, bei Immungeschwächten, so eine ditranolhaltige Rezeptur verwenden, die sehr gut auch großflächig anwendbar ist. Natürlich Kave mit dem Ditranol, aber da kann man diese Warzen, diese planen Warzen sehr gut therapieren. Lieblingsthema topische Glukokortikoide, warum da noch Rezepturen? Ja, fragt man sich, weil eben Konzentrationen eine Rolle spielen. Ich habe es schon erwähnt, Alter und Hautzustand und die Grundlagen je nach Diagnose und Aktualität. Und ich habe Ihnen hier so verschiedene mitgebracht. Einmal gibt es ganz, ganz, ganz wenige, leider ganz, ganz, ganz wenige Fertigarzneimittel, die als Emulsion zur Verfügung stehen, also gut zu verteilen sind, vielleicht mehr für die erosiven Hautzustände oder eben auch für die Intertrigines, für den Windelbereich manchmal, wo nicht immer eine Candida ist, wo wir diese Grundlagen sehr gut anwenden können oder auch in der weichen Zinkpaste. Und Sie sehen die verschiedenen Konzentrationen, zum Beispiel bei Prednicabat. 0,08% ist für die Säuglinge, 0,15% für die Kleinkinder oder die kleinen Schulkinder oder auch in der Gerontodermatologie und 0,25% eben für die Erwachsenen. Also diese Grundlagen oder auch verschiedenen Konzentrationen nutzen wir immer dann auch für eine Rezeptur zu verordnen. Wie sieht's aus mit Kombinationen? Antibiotika auf die Haut, zumindest wenn wir von chronischen Erkrankten sprechen, bitte nicht mehr. Wir haben Alternativen, also diese Rezeptur bitte nicht mehr. Das ist die häufigste Rezeptur, die noch vor 3 Jahren verordnet wurde. Es gibt eine Rezeptur mit einer NRF-Nummer, hier sehen Sie es schön, entweder mit Prednicabat oder mit Mometason, alternativ ist jetzt auch neu, mit Octenidin gemischt, ja, als Antiseptikum plus Corticosteroide bei superinfizierten Ekzemen zum Beispiel oder eben auch in Polyhexanid-Wundgel, was geht, oder eben auch mit Ammoniumbituminosulfonat, komme ich gleich nochmal drauf, als Wirkstoff, der so ein bisschen vergessen wurde in letzter Zeit, kombiniert mit zum Beispiel einem ganz potenten Corticosteroid, was wir hier nur noch in Ausnahmefällen nehmen, aber da gibt es schon Indikationen, wo wir so etwas benötigen. Ich selbst und viele andere auch sind so ein bisschen davon abgekommen, Antiseptika fest im Glukokortikoid-Mischungen einzugeben oder als Kombinationspräparat herstellen zu lassen, weil wir wissen nicht genau, was wir mit unseren Antiseptika tun, wenn wir es zu häufig, zu oft oder zu lange anwenden. Und wenn ich eine Mischung habe, dann ist der Versuch immer des Patienten, dass selbst wenn die Superinfektion weg ist, die ja meist nur 2-3 Tage zu behandeln ist, dass ich dann weiter diese Mischung anwende. Und deswegen empfehlen wir heute lieber das Octenidin alleine. Manchmal auch als Spray. Es gibt ja dieses Octenisept-Spray als mit der weißen Kappe ohne Alkohol drüber sprühen, selbst bei Kleinkindern schon, und dann etwas einziehen lassen und dann die Corticosteroid-Creme dann danach drauf geben. Also dieses längere Anwenden und gerade dann, wenn wir noch über Mikrobiom sprechen, all das, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, also so ein bisschen zurück. Nicht zu viele Antiseptika sich zu sicher fühlen, sonst bekommen wir vielleicht dann doch die nächsten Resistenzen, obwohl wir keine Antibiotika mehr nehmen. Und es gibt natürlich wie immer im Leben eine Ausnahme, und das ist eine Rezeptur, für die Uli Rowitz sich damals auch stark gemacht hatte. Das ist eine clindamycinhaltige Lösung, die bei der Acne inversa sehr, sehr, sehr gut wirksam ist. Also ich wundere mich immer, wir haben eine große Sprechstunde dazu, wie gut wirksam das Ganze ist. Die ist auf Plausibilität überprüft von dem Hersteller Zelo, der die Wirkstoffe herstellt. Und ist so eine Ausnahme noch. Wir machen im Moment gerade eine Untersuchung, ob wir Resistenzen sehen bei unseren Patienten, die Clindamycin über längere Monate schon angewandt haben, und werden darüber berichten. Aber eine gute, also eine gut wirksame Alternative, aber natürlich würden wir uns mehr Antiseptika auch in diesem Bereich wünschen. Und ich glaube, da gibt es auch demnächst mehr Daten dazu. Jetzt zu den Antiseptika. Ich gucke auch auf die Uhr, dass ich nicht zu lange bin. Chemische Wirkstoffe, wir sollten Alternativen für die Antibiotika haben. Ich habe Ihnen hier nochmal aufgeführt, von was wir sprechen. Und ich weiß, also von den niedergelassenen Kollegen, ich mache auch manchmal Praxisvertretungen, plus von den Kinderärzten, dass einfach diese Superinfektionen immer wieder eine Rolle spielen in allen Bereichen. Und es ist ja oft so, dass wir nicht nur eine Monotherapie oder einen Monoerreger haben. Es ist nicht immer nur die Candida oder nur die Staphylokokken, sondern wir haben ja oft auch diese Mischinfektionen, wo wir einfach nicht so in die eine oder andere Richtung gehen können. Und da nochmal die Erinnerung, also Antiseptika sind die therapeutischen Mittel der Wahl. Ich habe es hier mal zusammengefasst, was wir alles zur Verfügung haben, auch mit möglichen Rezepturen, Monorezepturen, aber natürlich diese antiseptischen Sprays oder Waschlösungen gehen da natürlich auch. Und alternativ, ich werde immer wieder nach den Farbstoffen gefragt, es gibt noch Eosin, also das wässrige Eosin kann man nehmen, weil das alkoholische kann zu Nekrosen führen. Oder Kaliumpermanganat als Fertiglösung für die Badewanne. Und natürlich noch diese ammoniumbituminohaltigen Dinge, die wir so ein bisschen als Ichtolan kennen. Aber es gibt auch andere oder die gleichen Inhaltsstoffe, die in niedrigeren Konzentrationen wirksam sind und die wir wunderbar als Antibiotika-Ersatz verwenden können in verschiedenen Grundlagen, um da auch antiinflammatorisch, aber auch antiseptisch wirksam vorgehen zu können. Gibt mittlerweile auch Fertigarzneimittel in diesem Bereich. Und nochmal, Ammoniumbituminosulfonat, oder ist ein kleiner Schreibfehler drin, ist kein Teer, hat mit Teer nichts zu tun. Das ist ein Schieferöl, was gewonnen wird aus Gesteinen. Übrigens in Österreich eine tolle Firma dort. Und Steinkohlenteer ist was ganz anderes, riecht aber ähnlich. Und das ist der einzige Nachteil, dass eben dieser Wirkstoff teerig riecht und deswegen nicht die Akzeptanz hat, die man sich wünscht. Ist übrigens bei Säuglingen schon zugelassen. Zum Schluss noch besondere Lokalisationen. Alalschleimhaut, auch da gibt's schöne Rezepturen. Diltiazem zum Beispiel bei einer Entzündung im Analschleimhautbereich. In höheren Konzentrationen nehmen wir das manchmal auch bei der systemischen Sklerose, wenn wir Ulcerationen an den Akren haben. Aber auch da bitte dran denken, das Ausrufezeichen nicht zu vergessen. Mundschleimhautbereiche, auch da könnte man ein abendfüllendes Programm geben, gibt es viel zu wenig Fertigarzneimittel und wir haben ja viele Patienten nach Radiatio, nach Chemo- oder Immuntherapien, die so eine chronische Mukositis oder Stomatitis haben. Man kann wunderbare Lösungen nicht verordnen, die dann literweise, wo die Patienten mit dem einen Schluck im Becher dann gurgeln können, um so eine bessere Verträglichkeit auch der Ernährung oder auch die Schmerzenreduktion erreicht wird, indem man einfach den Mund ausgurgelt. Das Gleiche gibt es als Haftpasten. Ganz neu haben wir in Mainz jetzt im Programm cyclosporinhaltige Haftpaste, die wir manchmal auch bei Lichenruber-Mukose anwenden oder auch bei rezidivierenden Aften. Lange Erfahrung haben wir noch nicht dazu, aber wir nehmen jetzt auch die modernen Corticosteroide in den Haftpastenbereich mit auf. Alles auf Plausibilität überprüft. Dann gibt's noch eine Ausnahme zu PDT. Sie wissen alle, wir können PDT machen. Aminolevulinsäure, wir haben die 2-Gramm-Tuben oder Sachets sind das ja mehr. Und wir in der Klinik, ich weiß nicht, wie es in Kiel ist, wir machen manchmal großflächig das auch mit den Kabinen immer noch, mit den herkömmlichen Lampen. Und da brauchen wir größere Mengen. Da können Sie mit 2-Gramm-Tuben, wäre das viel zu teuer, manchmal auch im stationären Setting. Und da wird diese thermogelhaltige Aminolevulinsäure angewandt, die sehr gut wirksam ist, die sehr gut eine Permeationseigenschaft hat, die tief eindringt durch die spezielle Galenik. Und deswegen können wir oft die Wirkstoffe auch in niedrigeren Konzentrationen nutzen und bei besserer Verträglichkeit. Und neue Erkenntnisse dürfen nicht fehlen. Porokeratose, ich hatte es beim Derma-Update schon vorgestellt, bei der superfiziell aktinischen Porokeratose, wo wir einfach diese Akkumulation von Mevalonat haben und dadurch kommt es zu einer Entzündung. Und das sind ja oft die Patienten, wo wir nicht genau wissen, ist das jetzt Porokeratose oder haben die auch noch aktinische Keratosen? Haben einfach früher auch nur mal eine PDT gemacht, um zu gucken, was bleibt dann noch übrig. Und es gibt eine wunderbare Rezeptur, auf Plausibilität überprüft, noch ohne Nummer, die kommt aber. Simvastatin mit Cholesterin und 2-mal täglich anwenden über 2 Monate und dann im Verlauf 1-mal täglich beziehungsweise auch 2-mal wöchentlich proaktiv, wenn das Ganze stabil ist und die Patienten haben nichts mehr an Porokeratose. Es sei denn, sie haben noch Restherde von aktinischen Keratosen. Also das kann man ganz gut mischen und wir haben da beste Erfahrungen damit gemacht über einen längeren Zeitraum, publizieren das auch gerade. Hier noch 2 Bilder dazu. Also das ist so eine Erkenntnis, was selten ist und wo einfach noch keine Fertigarzneimittel entwickelt wurden, wo wahrscheinlich auch nie kommen werden. Unmet Needs, ich habe noch ganz viele Wünsche für Rezepturen. Wenn Sie noch welche haben, schicken Sie mir es. Vielleicht kann ich das NRF überzeugen. Wir haben da immer Wünsche frei. Und ich würde mir die ein oder andere Tacrolimus oder Pimecrolimus Rezeptur wünschen. Nicht nur für die Haut oder diese fettenden Grundlagen. Es wird ja jetzt kommen eine Mikroemulsion als Fertigarzneimittel. Aber wir brauchen noch in ganz anderen Regionen, auch in den Schleimhäuten, diese Rezepturen. Und da hoffen wir, dass es in nächster Zeit auch Überraschungen geben wird. In diesem Sinne sage ich danke. Ich habe hier noch so ein paar Quellen angegeben und unter dem www.dac-nrf.de können Sie sich mit Ihrer DocCheck-E-Mail oder Ihrem Passwort einwählen und können da auf viele Rezepturen auch übergehen und die zurückgreifen, auch wenn Sie dieses Rezepturenbüchlein nicht hätten. In diesem Sinne sage ich danke.
Super, ganz herzlichen Dank, liebe Petra. Das war ein ganz, ganz toller Vortrag. Die Tatsache, dass hier fast keine Fragen gekommen sind, die interpretiere ich jetzt so, dass alle fleißig mitgeschrieben haben oder sogar das ein oder andere Foto von deinem Bildschirm gemacht haben. Und liebe Zuhörerinnen, die später den Podcast hören, sie werden nicht alle Rezepturen tatsächlich mit der NRF-Nummer gesprochen finden. Seien Sie versichert, wenn Sie die Quelle, die gerade genannt worden ist, NRF, über das www.dac-nrf.de googeln oder aufschlagen, dann bekommen Sie alle diese Referenzen, die mündlich genannt worden sind. Und das wird, glaube ich, auch unseren PodcasterInnen sehr, sehr helfen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Eine Frage habe ich, bevor ich in den Chat gehe. Jetzt kommen schon die ersten Fragen. Es ist bei Rezepturen relativ häufig, dass wir Rezeptur aufschreiben und dann sagt der Apotheker, ist nicht lieferbar. Mir ging es jetzt mit Chlorhexidingluconat so, das nehme ich immer sehr gerne bei Immunsupprimierten, auch als Prävention von der Folliculitis, und da hieß es im Moment nicht lieferbar. Wie kann ich Informationen darüber bekommen, ob Arzneistoffe, Rezepturstoffe lieferbar sind? Ist das dann der Apotheker, der mir Rückmeldung gibt, oder wie gehe ich damit um?
Ja, super Frage, haben wir bei anderen Sachen ja auch oft. Also ich empfehle immer einen benachbarten Apotheker, mit dem man sich sehr gut versteht. Das sollte man eh haben. Und da gibt es immer verschiedene Hersteller, die das auch liefern können, oder verschiedene Großhandel. Das ist die einzige Empfehlung, die man geben kann. Manchmal ist es so, dass was vergriffen ist, weil es gerade mal wieder irgendwo veröffentlicht wurde oder du einen tollen Vortrag gehalten hast und jeder das rezeptieren will. Aber es gibt immer eine Lösung, wo man das bekommen kann.
Dazu direkt eine Frage. Frau Isabel Kühn fragt Ähnliches. Sie fragt, bei den Mundspüllösungen mit Lidocain sagen die Apotheken immer wieder, dass es nicht lieferbar ist. Gibt es dafür eine Alternative?
Es gibt noch eine zweite Rezeptur, aber da ist ein anderer Schmerzstoff drin, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es gäbe noch eine. Einfach mal unter NRF, also C-NRF googeln, oder wenn Sie wollen, können Sie mir eine E-Mail schreiben und dann könnte ich Sie versorgen mit der NRF-Nummer.
Ich würde deine E-Mail-Adresse nicht zu freigebig ausgeben, liebe Petra. Ich glaube, da werden ganz viele Rückmeldungen kommen. Jetzt kommt eine Frage, die Rezeptursubstanz Simvastatin, du hattest bei der Porokeratose darauf hingewiesen, kann mein Apotheker nicht bekommen. Gibt es dafür eine Bezugsadresse?
Nein, also es gibt verschiedene Hersteller, die das mittlerweile anbieten. Es gab ja lange Zeit gar keine, sondern man musste öffnen, die dann zusammenmischen. Mittlerweile ist es lieferbar. Einfach den Apotheker noch darum bitten, anderswo nachzufragen.
Ja, das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Es gibt Apotheker, die sehr freudig sind, wenn sie eine gute Rezeptur bekommen, die sich wirklich bemühen, die Rezepturstoffe dann von den verschiedenen Herstellern zu bekommen, die Rezeptur anzurühren. Es gibt Apotheker, die sofort sagen, nein, kann ich nicht. Und das ist leider ein großes Problem geworden, das höre ich von ganz, ganz vielen, das wir wahrscheinlich hier und heute nicht lösen können. Aber da kann ich allen nur empfehlen, auf das zurückzugreifen, was du gerade gesagt hast, einen Apotheker zu haben, mit dem man das bespricht und wo man die Patienten auch direkt hinweisen kann. Wenn es so zum Beispiel eine Rezeptur ist wie mit dem Simvastatin, die wir ja auch in Kiel verwenden, die ich auch selber schon verschrieben habe, dann sage ich immer meinen Patienten, gehen Sie bitte zu der Apotheke XY, die hat das schon öfter angerührt, die weiß, wie das geht, die weiß, wo sie die Stoffe bekommt. Und wenn nicht, bekomme ich Rückmeldung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für das Vertrauensverhältnis Arzt und Patient in Bezug auf diese Rezepturen. Ja, Sascha, hast du Fragen noch?
Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die aufkam, weil du sagtest ja einmal zu Recht, dass es immer sehr hilfreich ist, dem Patienten gute Informationen zu geben, wenn man Rezepturen aufschreibt, muss man sie ja auch geben, diese Informationen, wie lange, wie oft, an welchen Stellen. Aber wir sollen ja auch immer gerne den Patienten darüber informieren, wie viel. Und da wäre jetzt meine ganz praktische Frage. Wir machen uns ja diese Fingertip-Unit bei Fertigarzneimitteln häufig zunutze, wo aus der Tube häufig ein etwas gleichmäßiger Strang, Creme oder Salbe eben entnommen werden kann. Bei Rezepturen kommt das ja nun in vielen unterschiedlichen Gebinden. Wie empfiehlst du da deinen Patienten, die richtige Menge zu nutzen?
Ach, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es gibt ja verschiedene Kruken, wo man was herstellen kann. Und es gibt diese Kruke, die auch als Tube dann anwendbar ist. Das könnte man dazu schreiben. Dosierkruke heißt das. Und dann muss das der Apotheker auch so herstellen. Aber wahrscheinlich, wenn nicht diese Kruke vorhanden ist, dann macht man sich auch keine Freunde. Da gibt es ehrlich gesagt keinen richtigen Tipp dazu. Einfach darauf aufmerksam machen, dass ausreichend verwendet wird. Aber ich glaube, wir müssen dann auch ausreichend verordnen. Und da hängt es ja manchmal auch dran.
Ja, ich muss so ein ganz bisschen auf die Uhr gucken, liebe Petra. Aber wir haben noch ein paar Fragen im Chat. Liebe Kolleginnen, trauen Sie sich, fragen Sie. Ich glaube, das Thema ist enorm wichtig. Ich habe hier ganz viele Notizen mir schon gemacht, die ich auch gleich nochmal in der Speakers Corner mit Frau Professor Staubach besprechen möchte. Also bleiben Sie noch dabei. Wenn Sie Spaß haben, ab 9 Uhr, wenn wir uns Tschüss gesagt haben, die letzten Fragen zu diskutieren. Und ich möchte mich schon jetzt sehr herzlich bei dir bedanken, liebe Petra, und gebe aber für das Schlusswort, das Schlussplädoyer heute Abend, Sascha, an dich.
Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ganz herzlichen Dank an dich, Petra. Das war wirklich super. Und es zeigt, wie wertvoll auch eure Arbeit ist in dieser NRF-Kommission, dass wir diese qualitätsgesicherten Rezepturen nutzen können. Und manchmal ist man ja wirklich in der Situation, wo man etwas finden muss, was man dann in diesem Buch tatsächlich findet und dann auch verordnen kann. Ganz herzlichen Dank dafür. Und natürlich Ihnen auch für das Zuschauen heute. Wer nicht genug hat vom Zuschauen, kann das noch einen Monat lang jetzt online sich noch einmal ansehen und dann die wertvollen Rezepturen vielleicht noch mal abschreiben oder abfotografieren, wenn Sie sich nicht trauen, Petra anzuschreiben. Wenn Sie uns hören, das können Sie dauerhaft tun im Podcast, da können Sie auch die ganzen alten Sendungen nochmal nachhören, falls Sie etwas verpasst haben. Insofern werden Sie uns nicht los, auch in der Zwischenzeit. Und die Zwischenzeit geht bis zum 7. August dieses Mal, und dann werden wir von einem versierten Dermatologen, nämlich Uli Mrowiec, etwas zur Psoriasis Arthritis eben aus dermatologischer Sicht hören. Und Uli Mrowiec ist gerade zurückgekommen vom Weltkongress, wo er auch Vizepräsident war, und war schon ganz begeistert, wie die Rheumatologen, die sich wirklich mit Psoriasis Arthritis auskennen, auch ihren Blickwinkel auf die Psoriasis Arthritis verändern. Und da sind wir Dermatologen, die wir uns ja auch viel mit Psoriasis Arthritis immer wieder beschäftigen müssen, auch zum Teil, glaube ich, ganz mit vorne an der Front. Und deswegen freue ich mich selber auch sehr, dass du, lieber Uli, nächsten Monat uns etwas zur Psoriasis Arthritis aus der dermatologischen Sicht erzählen wirst. Insofern ganz herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören heute. Und wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder einschalten. Und insofern bleibt uns nichts anderes über, als jetzt zu sagen.
Und tschüss.
Und tschüss.